Und als ich den Vortragsraum betrat, in dem Stanislav Grof auch war und seinen Vortrag dann auch hielt, dann durchrieselte es mich, durchströmte es mich, wie so ein Peak Experience, so ein Flow, der durch mich hindurchging. Und ich wusste von dem Moment an, es kommt etwas zusammen, wonach ich lange gesucht habe.
Ein herzliches Willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier spricht Jascha. Falls du das erste Mal hier bist oder vielleicht auch das zweite Mal, möchte ich dir nochmal kurz sagen, worum es hier eigentlich geht. Wie du womöglich schon weißt, geht es hier viel um psychedelische Substanzen, um Psychedelika und natürlich alles, was drumherum existiert, um unser Bewusstsein an sich. Worum es uns hier geht, ist, dass wir diese Gespräche rund ums Thema Bewusstsein und natürlich auch Psychedelika normalisieren. Das heißt, wir wollen einfach offene, authentische Gespräche mit unseren Gästen darüber führen. Es geht darum, dass wir kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, weil wir denken, ah, oh nein, das ist ja sozial stigmatisiert. Nee, wir wollen diese Realität erschaffen, in der es einfach ganz normal ist, wenn wir diese Gespräche führen. Und wir hoffen, dass wir die ersten Anstöße und ja, die ersten Kugeln ins Rollen bringen, indem wir hier diesen Podcast haben und dir hoffentlich auch einiges an Mehrwert liefern können. Allerdings geht es bei Psychedelika natürlich nicht nur darum, dass wir einfach eine solche Erfahrung machen, sondern wir wollen sie als Werkzeuge einwenden, um dich von deinen Blockaden zu befreien, dass du zu mehr innerer Ruhe gelangst und einfach ein erfüllenderes Lebensgefühl bekommst. Darum geht es auch bei Set und Setting. Also nicht nur um Psychedelika, sondern auch um Bewusstsein und um Bewusstseinsentwicklung. Wenn du das übrigens spannend findest und vielleicht mal vom Zuhörer zum Mitsprecher werden möchtest, dann kann ich dir noch unsere Set und Setting Facebook Community empfehlen. Dort wird über jede Episode diskutiert, wir tauschen uns aus, wir connecten mit Gleichgesinnten und ja, bringen das Ganze auf eine tiefere Ebene. Wenn dich das interessiert, dann komm auf jeden Fall mal bei unserer Facebook Community vorbei. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt starten wir mal mit dem heutigen Podcast, mit meinem heutigen Gast, Dr. Silvester Walch. 1950 geboren, hat Psychologie, Psychiatrie und Philosophie studiert und hat dann auch über viele Jahre eine stationäre psychotherapeutische Einrichtung geleitet und hatte auch viele Lehraufträge an verschiedenen Universitäten. Doch dann hat er eine bemerkenswerte Begegnung gehabt, nämlich mit Stanislav Grof, den du vielleicht auch schon mal gehört hast. Zunächst war er etwas skeptisch, was dieser Herr denn da von sich gibt. Der hat ja auch ganz, ganz viel mit LSD geforscht und auch eben mit dem holotropen Atmen, was dem ja recht ähnlich ist, was den Menschen in alternative Bewusstseinszustände führen soll. Und als Dr. Walch das gesehen hat, war er skeptisch, doch dann hat er es einfach mal probiert und ist dann wirklich sehr viel in dieses Thema reingetaucht und beschäftigt sich seitdem viel mit Themen, zu denen er auch Bücher geschrieben hat, wie der ganzen Fülle des Lebens, vom Ego zum Selbst und der Dimension der menschlichen Subjektivität und Realität. Also du merkst schon, er ist dann wirklich tief reingetaucht, hat viel meditiert und entwickelte sozusagen einen übergreifenden psychospirituellen Weg, der die seelische Heilung als Ziel hat. Und wir hatten jetzt hier ein super spannendes Gespräch, in dem wir genau diese Themen mal genau rausgeholt haben. Und Dr. Walch hat wirklich ein sehr, sehr tiefes Wissen und vor allem, neben dem Wissen, sehr viel Erfahrung. Und das habe ich auch mega rausgehört. Das ist super spannend, Menschen zuzuhören, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen, die sich schon seit vielen, vielen Jahren mit der Bewusstseinsentwicklung beschäftigen. Dr. Walch wird dir in dieser Episode mal ganz genau seine Geschichte erklären, wie er zu dem gekommen ist, was er heute macht. Er wird dir zeigen, wie du deinen Körper in deine geistige Entwicklung einbinden kannst, was der Unterschied zwischen einer Psychose und Neurose ist und wie eigentlich genau so eine bewusstseinserweiternde holotrope Sitzung aussieht. Das und noch viel mehr in dieser Episode jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören und jetzt präsentiere ich dir Dr. Silvester Walch. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Gespräch.
Ja, hallo Auch ich möchte alle herzlich willkommen heißen und mich für die Einladung bedanken. Ich freue mich, dass Sie und auch Ihre Hörer sich damit beschäftigen, Leben tiefer zu verstehen und herauszufinden, wie wir ein gutes Leben führen können.
Das wollen wir doch alle.
Ja.
Ein gutes Leben führen.
Ich glaube, das ist ja auch etwas, was unserem Menschsein innewohnt, danach zu streben, herauszufinden, was macht den Wert des Lebens aus und wie können wir Leben in auch einer guten Weise führen. Auch wenn wir in die Welt schauen, vielleicht es gar nicht so häufig bemerken, weil wir doch unseren Fokus dann auf das oft richten, was schief läuft und was nicht gut läuft.
Ich denke mal, jetzt, da Sie ja Menschen auch in Ihren Gruppen helfen, eben auf diesem Wege, dort mehr zum Ziel zu kommen, denke ich mal, gab es in Ihrem Leben wahrscheinlich auch Momente, bei denen es nicht so war. Das heißt, vielleicht können Sie da mal so ein bisschen aus Ihrer Geschichte erzählen, wie war denn so Ihre Transformation, Ihr Weg zu diesem Weg und auch, wie sind Sie überhaupt da hingekommen? Auch jetzt gerade zum holotropen Atmen zum Beispiel, ja, ist das einfach so aus dem Nichts entstanden oder war das schon aus der Kindheit auch schon irgendwie da?
Ja, also ich glaube, dass das, was ich heute tue, lange vorbereitet war. Natürlich braucht es immer auch die innere Bereitschaft, das anzunehmen, was auf einen zukommt. Ich bin in einem sehr einfachen Elternhaus groß geworden. Mein Vater war Fernfahrer, meine Mutter war Lebensmittelverkäuferin. Und schon früh in meinem Leben hat mich die Frage beschäftigt, weshalb gibt es solche Unterschiede bei Menschen? Die einen haben an schweren Krankheiten zu leiden, die anderen haben mehr Geld als andere und so weiter. Woher kommt das? Und diese Frage hat mich schon immer beschäftigt. Und mir haben immer die Menschen leid getan, die so in sozialen Randschichten auch gelebt haben. Dadurch, dass die akademische Ausbildung in meinem Elternhaus nicht vorgesehen war, mussten natürlich ganz unterschiedliche Situationen dazu beitragen, dass ich am Ende dort gelandet bin. So kam beispielsweise ein Mathelehrer, ich bin zunächst in die Hauptschule gegangen, nach Salzburg, das war damals ein bisschen besser als die Volksschule, weil in der Volksschule war es noch so, dass nur Kinder ins Gymnasium durften, die entsprechend situierte Eltern hatten. Ein Architektensohn oder ein Lehrersohn oder ein Regisseurssohn beispielsweise. Und da bin ich halt nicht runtergefallen. Und dann hat man mir diesen Zugang auch verwehrt. Aber ich habe immer das Bedürfnis gehabt, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr vom Leben wissen und über das, was es in der Welt gibt. Und dann ist eben ein Mathematiklehrer zu meiner Mutter gefahren und weil mein Vater war wenig zu Hause als Fernfahrer und hatte gesagt, es wäre wichtig, wenn ihr Sohn weitermachen würde. Das war damals relativ schwierig, weil es noch keinen zweiten Bildungsweg gab. Und dann, meine Mutter ist Sudetendeutsch, ist geflüchtet und hat dann mehr oder weniger jemanden gekannt, der am Ministerium in Bayern in München gearbeitet hat. Und der hat meiner Mutter und mir dann geholfen, dass ich aufs Gymnasium übertreten konnte in die 8. Klasse damals, was damals fast unmöglich war, weil es diese Verknüpfung zwischen diesen unterschiedlichen Bildungswegen noch gar nicht gab. Und damit war schon eine Hürde überwunden. Und dann, wenn ich einen größeren Sprung machen darf, so mit 17, 18 Jahren, hatte ich so eine Stirnhöhlenalterung und ich kam mit den herkömmlichen Medikamenten nicht zurecht und hatte sehr darunter zu leiden. Und dann begann ich mit Yoga und besuchte auch Yesudian, der damals ein sehr bekannter Yogalehrer war in der Schweiz. Und damit war mein innerer Weg auch schon, den ersten Schritt gegangen, ja. Und ich habe mich dann immer mehr auch mit diesen Themen beschäftigt, hatte mich dann auch durch die Fürsprache eines Zahnarztes, der mich auch unterstützt hat, einer spirituellen Gemeinschaft auch angeschlossen. Damals waren das so, man nannte sie spiritistische Gemeinschaften. Und es war für mich sehr schön, mich mit diesen Themen auch, ich habe mich auch mit indischer Philosophie, auch mit europäischer Philosophie schon in der Schule, im Gymnasium sehr intensiv beschäftigt. Aber mir fiel dann auf, dass in dieser Gruppierung, dass die sehr konservativ waren. Und da fühlte ich mich einfach zu eng und bin dann da rausgegangen und habe dann so einen Sinn gehabt, Dinge mehr wissenschaftlich begreifen zu wollen. Und habe dann begonnen, Psychologie, Psychiatrie, Psychopathologie und Philosophie zu studieren. Damals war das noch möglich, das gibt's heute nicht mehr, diese Kombination aus klinischer Psychologie und Psychiatrie. Also das nannte man damals Studium Irregulare. Auch das war ein Meilenstein in meiner Entwicklung, dass es diesen Studienversuch für kurze Zeit gab. Und zudem wurde ich dann auch aufgenommen. Und habe mich dann ganz der Wissenschaft gewidmet und habe aber schon sehr früh begonnen, Psychotherapieausbildungen zu absolvieren oder dort einzusteigen. Bin dann auch protegiert worden. Das ist wirklich immer interessant gewesen. Am Anfang sind mir sehr viele Hindernisse in den Weg gelegt worden. Und bis ich da ins Gymnasium kam, aber danach hatte ich stets Förderer, gute Geister an meiner Seite. Und zwar ist dann auch ein Professor, der mich eingeladen hat, am Dissertantenseminar teilzunehmen und mehr dann auch in die Forschung einzusteigen. Und das und dann habe ich während meines Studiums schon Psychotherapieausbildungen gemacht und dann ging mein Weg so richtig los, was diese Arbeit jetzt hier anbelangt, die ich jetzt durchführe. Ich begann schon Leute zu begleiten und dann, als ich da mit dem Studium fertig war, rief mich der Chef einer Psychiatrie an, ob ich denn nicht bei ihnen arbeiten möchte und dort eine psychotherapeutische Station übernehmen möchte. Und dann habe ich da zugesagt und gleich darauf bin ich gefragt worden, ob ich nicht ein Krankenhaus leiten möchte. Damals war ich 32 Jahre alt. Aha. Für Psychotherapie, da sollte ein Lungenfachkrankenhaus in ein psychotherapeutisches Krankenhaus umgewidmet werden. Und der Geschäftsführer dieses Verbandes ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte. Das ging alles so Schlag auf Schlag. Also, und ich hatte immer das Gefühl, ich brauche nur Ja zu sagen, um meinen Weg weiterzugehen. Das war sehr interessant, weil genau diese Erfahrungen konnte ich dann später in meiner Arbeit sehr gut gebrauchen. Und schon während der Zeit, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, begann ich mich damit auseinanderzusetzen, das, was die herkömmliche Psychotherapie uns vermittelt, das hat wohl nicht alles im Blick, was wir an Erfahrungen in uns tragen. Und ich habe nach alternativen Ansätzen Ausschau gehalten und habe mir da immer noch aufgrund meiner früheren Erfahrung so nach spirituell orientierten, transpersonal orientierten Verfahren auch umgeschaut. Da gab es auch ganz eine besondere Erfahrung. Ich arbeitete in der Psychiatrie und plötzlich am Pfingstmorgen saß ich und sah einen Patienten, eine Patientin vor mir, die um Hilfe geschrien hat. Und da dachte ich mir, es kann doch nicht sein. Ich sage zu meiner Frau, ich habe plötzlich so eine Eingebung, da schreit jemand um Hilfe, es kann gar nicht sein, die ist ja auf der geschlossenen Abteilung. Und dann fuhr ich ins Krankenhaus, mir stürzte dann gleich beim Eingang der Pfleger entgegen und sagte mir, Frau so und so hat sich auf dem Weg von der Kirche zu ihrem Krankenzimmer aus einem offenen Fenster gestürzt. Und ich habe praktisch diesen Vorgang zeitgleich in einer entfernten Position, einige Kilometer entfernt, in mir wahrgenommen. Solche Erfahrungen hat mich natürlich auch noch weiter begleitet. Und es war ganz interessant, die Frau ist dann nicht umgekommen, hat sich zwar schwer verletzt und ich konnte später mit ihr weiterarbeiten. Aber solche Erfahrungen und auch, dass ich im jungen Erwachsenenalter oft Dinge vorausgesehen habe, die haben mich natürlich dazu gebracht, immer nach diesen Fragen oder nach diesen Aspekten des Lebens Ausschau zu halten. es gibt mehr als das, was die herkömmliche Psychotherapie uns sozusagen vermittelt. Mhm. Und dann per Zufall, unter Anführungszeichen, jetzt komme ich zu dem Einstieg ins holotrope Atmen. Ich bin damals auch schon nach kurzer Zeit meiner Psychotherapieausbildung auch Ausbilder geworden für Psychotherapie und leitete in der Nähe von Salzburg eine Ausbildungsgruppe. Und in dieser Ausbildungsgruppe saß ein junger Mann, der sagte, könnten wir heute nicht abends zu einem interessanten Vortrag fahren nach Salzburg? Ein gewisser Stanislav Grof hält dort einen Vortrag. Ich als junger Psychotherapeut oder Ausbilder deutete es zunächst als seinen Widerstand gegen meine Arbeit oder gegen die Gruppensituation. Und ich versuchte, das aufzuarbeiten und zu schauen, was sind die Motive, die dahinter stecken etc. Und habe nicht dran gedacht, es wäre damals ein Kunstfehler gewesen, einfach eine Gruppensitzung zu unterbrechen und dann wegzufahren. Aber plötzlich merkte ich, dass es mir im Brustraum ziemlich eng geworden ist. Und ich habe mir gedacht, hängt es vielleicht mit der Enge meiner Vorstellungen jetzt zusammen? Und als ich diesen Gedanken hatte, wurde ich dann plötzlich ganz offen und frei und willigte ganz entgegen dem, was man machen sollte als Ausbilder, willigte in diesen Vorschlag ein. Wir fuhren dann nach Salzburg und als ich den Vortragsraum betrat, in dem Stanislav Grof auch war und seinen Vortrag dann auch hielt, dann durchrieselte es mich, durchströmte es mich, wie so ein Peak Experience, so ein Flow, der durch mich hindurchging. Und ich wusste von dem Moment an, es kommt etwas zusammen, wonach ich lange gesucht habe, ohne dass ich ein Wort von ihm noch gehört hatte. Und interessanterweise, der junge Mann, der uns dazu gebracht hat, dorthin zu fahren, der hatte den Vortrag sehr langweilig gefunden, hat nie mehr was mit dem holotropen Atmen zu tun gehabt. Das war mehr oder weniger der Überbringer der Botschaft, ja. Und von da ab ging es dann in diese Richtung. Ich kündigte dann später auch meinen Leitungsposten als Krankenhausleiter, obwohl mir der Direktor des Verbandes noch vorgeschlagen hätte, eine höhere Stellung für 3 Krankenhäuser zuständig zu sein. Ich hätte dann ausgesorgt gehabt für mein ganzes Leben. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe eine andere Aufgabe, obwohl ich damals noch keine Gruppe durchgeführt hatte. Ich habe eine andere Aufgabe und zwar die transpersonale Psychologie, spirituelle Aspekte mit dem, was die herkömmliche Psychotherapie uns lehrt, da war ich ja auch Ausbilder und war ja auch damals schon ein bekannter Mann da drin, was hier mit integriert werden kann und wie die Psychotherapie ergänzt werden kann. Und das ist eine wunderbare Geschichte gewesen, wenn ich heute dran denke und es gerade erzähle, dann durchrieselt es mich. Auch vielleicht noch ein letztes anderes Erlebnis. Ich veröffentlichte ja 2002 ein großes Werk, und zwar Dimensionen der menschlichen Seele. Mhm. Und ungefähr 15 Jahre vorher, als noch gar nicht dieses Thema aufgetaucht ist, dass ich ein Buch schreiben werde, sah ich in einer tiefen Meditation in einem Ashram in Indien plötzlich ein Buch vor mir mit einem blauen Einband. Auf diesem Einband war auch ein Berg zu sehen und ich konnte damit nichts anfangen, habe es meiner Frau erzählt. Und als ich damals mein Buch Dimensionen der menschlichen Seele abgeschlossen hatte, dann war ich so fix und fertig. Ich habe 5 Jahre intensiv gearbeitet, das Buch hätte noch in Normalschrift 700 Seiten oder so gehabt. Dann habe ich dem Verlag gesagt, er soll alles machen. Und ich kümmere mich weder um die Grafik noch um irgendwelche anderen Dinge, habe auch keine Vorschläge mir angeschaut etc. Als ich dann das Buch in Händen hielt, hat es genau diesen Einband. Und dann wusste ich, ich habe mich für etwas entschieden, was schon vorbereitet war. Natürlich war meine eigene Entscheidung und den Aufwand, den ich geleistet habe, vonnöten, um es zu Ende zu bringen. Aber am Ende war es so, dass es irgendwie strukturell so scheint es, schon vorgesehen war. Und es hat mir nochmal gezeigt, dass ich damals, als ich dieses Angebot ausgeschlagen habe, für 3 Krankenhäuser zuständig zu sein, dass diese Entscheidung richtig war, dass ich mich geführt fühle und dass der Weg, den ich gehe, von guten Geistern oder im übertragenen Sinn gesprochen begleitet wird.
Ja, wow. Okay, spannend. Haben Sie jetzt viele, viele Dinge erzählt, über die wir jetzt auch gerne ein bisschen tiefgehender sprechen können. Also das Erste, was mir jetzt einfällt, ist auf jeden Fall die Psychotherapie an sich, weil das ist so ein bisschen die Grundlage für Ihre Geschichte und für alles andere auch. Deswegen, vielleicht können Sie mal so ein bisschen rein klinisch erzählen, was ist Psychotherapie? Ist es, also in meiner Vorstellung, ist es dann so, dass da mit Menschen eben gesprochen wird, damit die dann auf Erkenntnisse kommen und sich ändern? Oder was ist Psychotherapie?
Ja, Psychotherapie ist eine Hilfe für Menschen, die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen und die unter psychischen Problemen leiden, wie beispielsweise Depressionen oder dass sie Angst haben, dass sie einen niedrigen Selbstwert haben, sich in einer Gruppe beispielsweise nicht sagen trauen oder Störungen in ihrer Familie wahrnehmen können, in ihrer Ursprungsfamilie, Beziehungskonflikte haben mit ihrer Partnerin oder mit ihrem Partner. Also alles, was man sich so unter menschlichen Problemen vorstellen kann, da möchte die Psychotherapie Unterstützung geben, diese zu lösen, mit Hilfe von dem, was in dem Inneren dieses Menschen erlebbar und spürbar ist, was er normalerweise nicht erlebt oder was er normalerweise sich nicht jemanden anderen zu sagen traut. Und darum ist es sehr wichtig, dass der Psychotherapeut kein Freund oder ein Verwandter ist, der sozusagen diesem Betroffenen ein gutes Ohr leiht und einfach ihm freundschaftlich unterstützt, sondern dass jemand in einer neutralen, aber dennoch liebevollen und wertschätzenden Weise für diesen Klienten da ist, um alles über seine Probleme sagen zu können, auch auf tabuisierte Themen eingehen kann oder schwierige Aspekte eingehen kann, die er normalerweise nicht erzählen möchte. Und da hilft die Psychotherapie. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Richtungen von Psychotherapien. Also das eine ist die tiefenpsychologische Richtung oder das, was wir mit Freud oder C.G. Jung etc. verbinden. Und da spielt sich dieses therapeutische Geschehen vorwiegend in einem Gesprächssetting ab. Also der Therapeut oder die Therapeutin sitzt dem Klienten gegenüber und wird ab und zu etwas sagen, was sie verstanden hat oder was es bedeuten könnte oder worauf das hinweist, um sozusagen das Innere dann für den Klienten verständlich zu machen, mit der Idee, dass wenn wir eine tiefere Einsicht von unseren inneren Konflikten bekommen, wir diese leichter lösen können.
Wie wichtig ist es denn da, dass der Therapeut selbst auch schon mal Probleme hatte und selbst auch schon eine gewisse Entwicklung gemacht hat? Also wo unterscheiden sich da persönliche Erfahrungen des Psychotherapeuten und der reinen Ausbildung des Psychotherapeuten?
Also wir gehen mal davon aus, dass jeder Psychotherapeut oder jede Psychotherapeutin auch ein gelebtes Leben hat. Und jedes Leben ist mit Kränkung, mit Verletzung, mit Störungen und Schwierigkeiten verbunden.
Es gibt keinen gesunden Menschen also.
Also ich gehe mal davon aus, dass eigentlich dieses auch verletzt werden oder verletzt sein zum Menschsein auch gehört. Und wir können später noch sprechen, weshalb es vielleicht dazugehört. Weil es uns auch innerlich in Entwicklung hält, weil es auch uns auffordert, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Und wenn wir uns die Berufsmotivation von Psychotherapeuten anschauen, dann sind es meistens auch Leute, so wie ich es auch erzählt habe, ich stamme aus einer einfachen, schwierigen Familie auch, die selber oft auch schwerwiegende Probleme hatten. Und das Hingehen oder die sich hinorientieren zur Psychotherapie auch damit zusammenhängt.
Ja.
Also man kann schon davon ausgehen, dass jeder Therapeut oder jede Therapeutin auch so eine Sensibilität auch sich selber gegenüber für schwierige Seiten des Lebens hat. Und das sogar könnte man daraus folgern, dass diese Sensibilität für schwierige Seiten des Lebens sie dazu oder ihn dazu gebracht haben, diesen Beruf sich auch auszusuchen, ja. Und deshalb heißt es auch, dass in den allermeisten Psychotherapie-Richtungen eine Eigentherapie zum Ausbildungsprogramm gehört. Das heißt, ich habe selber auch therapeutisch mit jemandem gearbeitet, der für mich als Therapeut war, ich war als Klient. Und so sollte auch jeder Psychotherapeut, der sein Handwerk gut durchführen möchte, auch langfristig mit sich selber gute Erfahrungen in der Begleitung haben und auch das selber erlebt haben. So wie auch beim holotropen Atmen. Wer jetzt selber noch keine holotrope Atemsitzung durch erlebt hat, wird auch andere Leute schwer begleiten können.
Kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Ob es jetzt bei mir bei psychedelischen Erfahrungen ist, du kannst einen anderen nicht leiten, wenn du es selbst noch nicht gesehen hast.
Ja, genau.
Aber auch bei meinem Online-Coaching, ich hatte auch selbst einen Coach, wurde selbst schon gecoacht. Ich weiß dann viel besser, wie ich andere Menschen coachen kann, weil ich genau kenne, was die Herausforderungen dabei sind, was dann immer so schwierig ist.
Ja, also die Eigenerfahrung ist was sehr Zentrales. Und das Problem ist oft in der Psychotherapieausbildung, dass Leute natürlich in der heutigen Zeit, wo alles sehr viel effektiver und kürzer sein soll, auf diesen Teil etwas reduzieren. Und auch die Institutionen. Weil sie sagen, okay, die Ausbildungskandidaten, die Universitäten, wo das jetzt teilweise durchgeführt wird, verlangen gestraffte Curricula. Dann nehmen wir lieber, bevor wir was vom fachlichen Gebiet rausnehmen, etwas von der Selbsterfahrung raus. Das halte ich für einen nicht sehr guten Weg.
Wie läuft denn so ein Training von einem Psychotherapeuten ab? Lernt dieser Mensch dann viel psychologische Effekte, wie Trauma entsteht, mit welchen Fragetechniken ich das rauslocken kann? Was sind so die Fachgebiete von einem Psychotherapeuten?
Zunächst ist es so, dass ich, wie schon gesagt habe, jeder angehende Psychotherapeut sich in einer Ausbildungsgruppe befindet. Und in dieser Ausbildungsgruppe werden unterschiedliche Seminare absolviert. Und einerseits Seminare, in denen die eigene Erfahrung im Vordergrund steht, die eigene Persönlichkeitsbildung im Vordergrund steht und dann Kompetenzseminare oder fachspezifische Seminare. Und in denen werden Themen wie Widerstand, wie baut sich Widerstand auf, wie gehe ich mit Widerstand vom Klienten um. Wir müssen sehen, dass jeder Schritt der Heilung oft von einem Schritt des Widerstandes begleitet ist, wie Sigmund Freud so schön sagt, weil wir dadurch, dass wir uns verändern, auch was aufgeben und auch ungesichertes Terrain betreten. Und dann entstehen oft Ängste, und die werden dann von Widerständen begleitet, so dass sich jemand nicht auf diese innere intensive Arbeit einlassen möchte. Also Umgang mit Widerstand, Umgang mit Übertragung beispielsweise. Übertragung heißt beispielsweise, dass jemand auf eine andere Person,
als Projektion kenne ich das,
ja, Gefühle, Einstellungen, Haltungen überträgt, die eigentlich im Grunde mit einer früheren Bezugsperson zusammenhängen. Wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand in einer Gruppe vor mir sitzt, kann es sein, obwohl wir noch kein Wort gewechselt haben, dass jemand die Schultern zusammenzieht und ganz gebückt da sitzt. Und dann stellt sich raus, dass diese Person einen strafenden Vater hatte und diese Person sich ständig kontrolliert gefühlt hat von seinem Vater. Und sie nahm sozusagen an, dass ich das auch mit ihr machen würde. Und das nennt man sozusagen Übertragung. Und da gibt es so Auslöser, Reize, die dann damit eine Rolle spielen. Auch ein Thema, dann Umgang beispielsweise Jetzt, wenn es sich, ich habe vorher gesagt, es gibt die tiefenpsychologischen Methoden, die vor allem gesprächstherapeutisch vorgehen. Dann gibt es die humanistischen Methoden, die den Körper noch mehr mit einbeziehen. Das Körperspüren und auch Körperhaltungen. Und da lernt man dann Beispiel auch, wie kann man an bestimmten Körperhaltungen bestimmte Probleme erkennen oder identifizieren. Wie kann man damit umgehen, indem man bestimmt eine Körperhaltung verstärkt. Wenn jetzt beispielsweise jemand die Schultern hochzieht und ich sage dann, bitte macht es stärker, und dann spürt er nach innen und plötzlich kommt er mit alten Themen oder frühen Situationen in Kontakt. Beispielsweise, dass er geschlagen wurde oder jemand, der sich in die Ecke setzt, dass er allein gelassen wurde, im Krankenhaus gelassen wurde und so weiter. Also einerseits Umgang mit Widerständen, Umgang mit Übertragung, dann wie kann ich den Körper mit in die Psychotherapie einbinden, ist ein anderes Thema. Und dann natürlich auch solche Aspekte wie ein klinisches Seminar, in dem die Leute wissen, den Unterschied zwischen Psychose und Neurose kennenlernen, dass sie erkennen können, was eine Traumafolgestörung ist etc. und wie sie am besten damit umgehen. Und dann üben sie das auch in Kleingruppen, die wir dann als Ausbilder dann auch besuchen. Die sind dann gegenseitig Klient und Therapeut. Wir schauen uns das dann als Ausbilder an und geben dann wieder wertvolle Hinweise, an welchen Stellen vielleicht etwas nicht wahrgenommen wurde oder auf etwas nicht zureichend eingegangen worden ist. Und man muss sich das so vorstellen, so eine Psychotherapieausbildung dauert in der Regel 4 Jahre, dann gibt's natürlich noch Theorieseminare, in denen sozusagen der theoretische Hintergrund vermittelt wird. Welches Menschenbild hat diese Psychotherapierichtung? Wo kommt sie her? Was ist das Anliegen? Auf was spezialisiert sie sich?
Wie wird denn jetzt, wenn wir da auch mal so den Bogen ein bisschen spannen, wie wird denn in der klassischen klinischen Psychotherapie überhaupt das Thema Bewusstsein, das Thema Bewusstseinserweiterung, zum Beispiel durch holotropes Atmen, durch Psychedelika, wie wird das überhaupt gesehen? Vielleicht hat sich diese Sichtweise auch verändert in den letzten Jahren?
Ja, das ist immer ein bisschen schwankend. Also ich nehme schon eine Veränderung wahr, dass diese Idee, da könnte was dran sein, da könnten wir vielleicht Gebiete erschließen, die wir in der normalen oder klassischen Psychotherapie gar nicht wahrnehmen können, gar nicht betreten können. Das nimmt langsam zu. Ich merke das, die Anfragen an mich, Vorträge zu halten oder Seminare auch in Kliniken, in der Psychiatrie durchzuführen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten über holotropes Atmen an der größten Psychiatrie in Wien beispielsweise. Also da ist das Interesse schon sehr gewachsen. Man muss davon ausgehen, das Menschenbild in der klassischen Psychotherapie ist auf die Person zentriert. Auf die Person zentriert. Das bedeutet, dass das, was in der transpersonalen Psychologie durch veränderte Bewusstseinszustände, wo wir die Grenzen des gewöhnlichen Alltagsbewusstseins öffnen und erweitern, dass das dort nicht stattfindet, sondern da wird über das gesprochen, was jemanden in dem Moment, in dem er in der Psychotherapiesitzung sitzt, einfällt oder womit er innerlich in Kontakt ist. Aber es werden keine Mittel angewendet, um sozusagen zu tieferen Schichten zu gelangen und das Bewusstsein zu erweitern oder zu verändern. Wir wissen ja, dass die transpersonale Psychologie gerade die Erfahrungen aus veränderten oder erweiterten Bewusstseinszuständen mit in ihren Gegenstandsbereich mit einbaut oder mit integriert, weil sie weiß, dass da tiefe Erkenntnisse, die auch überliefert sind. Deshalb lege ich die transpersonale Psychologie auch Wert darauf, dass die Einsichten von Weisheitsschulen auch mit eine Rolle spielen, dass die auch mit herangezogen werden. Nicht nur die moderne Wissenschaft, nicht nur die moderne Bewusstseinspsychologie oder moderne klinische Psychologie, sondern dass auch alte Weisheitslehren, das, was auch von Schamanen berichtet wird, mit einbezogen wird. Und da beginnt es langsam sich aufzuweichen, das Interesse wächst. Ich habe in meinen Gruppen ungefähr 70% von Leuten, die in klassischer Form psychotherapeutisch arbeiten und mir sagen, ich komme zu dir, weil ich mehr über mich erfahren möchte, als ich in der traditionellen Psychotherapie über mich erfahren habe. Und wir müssen uns so vorstellen, diese Begrenzung auf die Person, und wir werden bei dem Selbstbegriff genau da drauf kommen, weil der Selbstbegriff ist ja ein Begriff, der in der Psychologie wirklich lange Zeit intensiv bearbeitet worden ist, aber immer bezogen auf die Person und immer als Ausdruck, als Integrationsinstanz der Person. Und die transpersonale Psychologie und auch die spirituellen Richtungen sagen, es gibt etwas in uns, was größer ist, was weiter ist, was über uns hinausgeht, was nicht begrenzt ist auf die Person. Und dem wollen wir auch Raum geben können. Und da kommen immer mehr Leute drauf, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte und auch wichtig sein könnte.
Die Leute kommen ja auch nicht umsonst. Das heißt, die Menschen merken oder spüren oder fühlen, das ist jetzt auch so die Frage vielleicht auch,
ja,
was sind denn jetzt so die Limits, die die klassische Psychotherapie hat, die Menschen dann dazu bewegt, nach mehr zu suchen?
Also das eine Limit habe ich vorher gesagt, dass das Ganze sich im bewussten Raum abspielt. Das heißt, das Alltagsbewusstsein steht im Vordergrund und alles das, was ich hier, als wenn ich mit Ihnen im Café sitzen würde, wahrnehmen kann und spüren kann. Und die Leute spüren, es gibt mehr als das. Und wenn ich tief in mein Unbewusstes eindringen möchte oder in mein Seelisches eindringen möchte, dann brauche ich andere Möglichkeiten. Und muss sozusagen auch mein Bewusstsein verändern und erweitern, um dorthin zu gelangen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, dass sie finden, dass die akkurate Trennung zwischen Psychotherapie und Spiritualität nicht aufrechtzuerhalten ist. Weil Menschen auch in Psychotherapiesitzungen kommen und von spirituellen Erfahrungen erzählen. Und jetzt darf ein klassischer Psychotherapeut nicht jetzt spirituell darauf antworten, sondern deutet es meistens um als eine Sehnsucht nach einer heilen Welt oder so etwas. Aha. Oder als neurotischer Vorgang, als jemand, der ein Stückchen abhängig sein möchte und nicht sich von den Fesseln der Abhängigkeit befreien möchte. Und damit wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, weil Menschen spüren, aha, es gibt Erlebnisse. Ich gehe in der Natur spazieren, sehe den Sternenhimmel über mich und fühle mich total ergriffen. Es durchrieselt mich. Da geschieht etwas im Moment mit mir, was ich so noch nicht gekannt habe. Und das dann als etwas, was nicht dazugehört, zu betrachten, da sagen die Leute dann, na, das stimmt nicht. Ich spüre das in meinem tiefsten Inneren. Oder jemand fühlt sich plötzlich verbunden mit allem. Und es ist wie eine Vision, dass er die Erde umarmt. Und in der klassischen Psychotherapie wird gesagt, aha, das hat mit Psychose vielleicht zu tun.
Dann sollten die Psychotherapeuten, müssen die eben selbst auch solche Erfahrungen machen.
Ja, genau. Und da wissen jetzt viele Psychotherapeuten durch ihre eigenen Erfahrungen, dass es sowas gibt und dass das nicht pathologisch ist, sondern dass es zum Seelenleben dazugehört. Und das ist auch der Grund, warum sie solche Seminare bei mir dann aufsuchen. Sagen, ich möchte mehr darüber erfahren. Ich möchte mehr über das erfahren, was da in uns noch passieren kann, wenn unser Bewusstsein sich erweitert oder wir so in die Tiefe kommen, dass wir mit etwas in Kontakt sind, was wir vorher noch nicht gekannt haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich auch Erfahrungen, dass manchmal Leute berichten, okay, ich hatte plötzlich einen Traum, als wäre ich in dieser Stadt. Ich habe diese Stadt noch nie gesehen. Und als ich dort war, fühlte ich mich dort heimisch. Und dann würde ein normaler Psychotherapeut vielleicht das als reine Fantasie ansehen wo sich der Mensch so im Sinne eines Déjà-vu irgendwas vormacht. Jemand, der Erfahrung mit transpersonaler Psychologie hat oder mit holotropen Atmen, kann auch dann denken, okay, unser Bewusstsein kann sich so geöffnet haben, Erfahrungen, ob es jetzt frühere Leben gibt oder nicht, das ist damit noch nicht entschieden, diese Frage. Aber es gibt Erfahrungen vielleicht, die über das hinausreichen, was wir in unserem Alltagsbewusstsein wahrnehmen können. Und mit sowas kommen die Menschen dann. Auch schon große Denker, also Begründer der humanistischen Psychologie, Abraham Maslow, hat es mit herausgefunden, hat gesagt, er hat Menschen untersucht, die solche Erfahrungen hatten, selbstverwirklichte Menschen, die so Art Peak oder Schlüsselerlebnisse hatten, und hat herausgefunden, dass diese Erfahrungen denen ähneln, die Mystiker berichtet haben. Also muss es etwas sein, was in der Seele mit angelegt ist, was dazugehört. Und darum hat er dann von transpersonaler Psychologie gesprochen, also einer Psychologie, die davon ausgeht, dass der Mensch mehr ist als nur Persönlichkeit, Lebensgeschichte oder ein Ensemble von Rollen. Dass der Mensch durchdrungen ist von etwas Größerem, durchdrungen ist von einer Alleinheit, von einem Unendlichen, in das er eingebettet ist und von dem er umfasst ist. Wer diese Themen anspürt, der interessiert sich dann für solche Seminare.
Ja.
Oder auch, es wird zum Beispiel über Achtsamkeitstheorien oder Zen-Buddhismus oder andere spirituelle Wege viel gesprochen, und Leute sagen, okay, ich möchte gerne vielleicht einen Weg finden, der nicht so an bestimmte Regeln oder auch bestimmte Traditionen gebunden ist. Und da findet dieser Mensch natürlich in der transpersonalen Psychologie, im holotropen Atmen, ein eher wertfreies Gebäude, wo man sich gut orientieren kann, ja.
Also diese ganze transpersonale Psychologie, was ich da mega spannend finde, was wir jetzt, was ich auch gerne mal kurz als Thema ansprechen möchte, ist eben die Verbindung von unerklärlichen Gefühlen, nicht erklärbaren Dingen, die eben passieren in unserer Vorstellung, oder was Sie auch erzählt haben mit Ihren Erfahrungen. Was ich mich da immer frage, was wir Menschen ja gerne machen, was die eine Seite gerne macht, ist, ja, das ist nur eine Vorstellung in deinem Kopf. Das passiert eben nur in deinem Kopf. Und die andere Seite sagt, nee, das passiert nicht nur in meinem Kopf, da ist mehr. Können es aber natürlich auch nicht genau sagen, was es wirklich ist. Die Frage ist jetzt, ist es denn wirklich schlimm, wenn das nur in deinem Kopf passiert? Nimmt das etwas von der Erfahrung? Nimmt das etwas von der Mächtigkeit, von der Wichtigkeit der Erfahrung? Nimmt das etwas von der Werthaftigkeit, von diesem Kostbaren der Erfahrung? Nimmt das etwas, wenn wir sagen, es ist nur in deinem Kopf?
Ja, ich habe vor kurzem einen Post geschrieben auf Facebook. Und da habe ich geschrieben, wenn sich herausstellen sollte, dass all das, was ich lehre und was ich an Einsichten und Erfahrungen formuliert habe, falsch sein sollte, dann bereue ich dennoch nicht, diesen Weg gegangen zu sein, weil dieser Weg hat mich durch die Erfahrung dazu gebracht, mich zufriedener zu fühlen, mich gelassener zu fühlen, mehr zu verstehen, was für mich und für andere Leben bedeutet und ein gutes Leben zu führen. Und insofern möchte ich diese Frage in dieser Weise beantworten. Natürlich kann es sein, dass vieles wir uns ausdenken und es vielleicht so nicht in der Weise existiert, wie wir es ja auch von der Wissenschaft her kennen, wo immer wieder Theorien wieder falsifiziert werden. So kann es auch da sein. Aber wenn ich beobachte, wie Menschen in Gruppen nach einer holotropen Atemsitzung plötzlich sich hinsetzen, strahlen, sich offen fühlen, liebevoll mit sich selbst und mit anderen umgehen, achtsam in ihrem Leben sind, das ist ein Argument. Das ist nicht zu widerlegen.
Ja.
Das können wir nicht außer Kraft setzen. Das, was Menschen erfahren, die Erfahrung, um die geht es am Ende, wenn wir solche Wege anbieten.
Ich meine, der Mensch ist eben ein emotional subjektives Wesen. Deswegen können wir einfach ihn nicht, oder wir können's, wenn wir wollen, oder vielleicht werden wir es irgendwann, wir können zum Beispiel irgendwann genau verstehen, was im Gehirn passiert, aber müssen wir es verstehen? Sollen wir es exakt verstehen? Tut uns das gut? Also tut mir das gut, wenn ich dann im holotropen Atmen da liege oder bei einer psychedelischen Erfahrung und ich weiß jetzt genau, was passiert. Ich verstehe es bis zum letzten bisschen, was jetzt gerade in dieser transpersonalen Erfahrung passiert. Oder ist es auch gut, dass es mystisch ist? Ist es auch gut, dass wir es nicht verstehen?
Sag mal, es wird Bereiche geben, die wir nie wirklich verstehen werden können. Wenn wir beispielsweise von einem größeren Ganzen sprechen, sind wir Teil des größeren Ganzen. Also wir sind nicht jenseits davon und können nicht draufschauen. Also werden wir nie zureichend erfassen können, weil wir in es schon eingewoben sind. Also es wird mehrere solche Aspekte geben, die wir nie gänzlich verstehen werden. Und ich nehme das ganz pragmatisch. Wenn jemand etwas verstehen möchte, biete ich ihm an, mit meiner Hilfe einen Schritt dieses Verstehensprozesses auch leisten zu können. Und jemand anderer sagt vielleicht, okay, für mich ist es ein Geheimnis, dass wenn ich in mir trage, ist seine Wirkung entfaltet. Dann taste ich es nicht an.
Verstehe.
Also ich beziehe mich ganz auf den Menschen, der vor mir sitzt oder der in meiner Gruppe ist und der das oder jenes für seine innere Entwicklung auch an Unterstützung braucht. Ich entscheide das nicht für mich, aber ich kann Leute verstehen, die Dinge erklären wollen und andere, die sagen, okay, mir ist es lieber, ich lasse es so, sodass der Zauber des Geheimnisses sich nicht verflüchtigt.
Ja, das ist sehr schön gesagt, Herr Reich. Dieses holotrope Atmen, über das wir jetzt auch die ganze Zeit gesprochen haben. Also ich habe einmal so eine Atemsitzung gemacht, es war auch wahrscheinlich so ähnlich wie holotropes Atmen, auch mit Körperarbeit und eben eine Stunde ging das oder eineinhalb Stunden.
Ja.
Und bevor wir jetzt anfangen mit diesem holotropen Atmen, also holotropes Atmen, ich kann es ja selber kurz zusammenfassen, ist eben eine Atemzeremonie, nennen wir es einfach eine Atemzeremonie, wo wir viel atmen und in erhöhte Bewusstseinszustände gelangen. Und damit wir das mal jetzt anfassbarer auch machen können, vielleicht können Sie mal sagen, Sie haben ja bei den Stanislav Grof, dann Sie haben dem so zugehört. Und wie war das denn für Sie?
Ich habe dort auch gelernt, bin auch dort in der Ausbildungsgruppe gewesen.
Ach, sofort dann danach gesagt, ich mache das.
Ja, genau. Also für mich, ich habe gesagt, der Vortrag in Salzburg hat mich so zutiefst bewegt, dass ich dann später meine Leitungsposition gekündigt habe und meine Mission darin sah, die traditionelle Psychotherapie mit dieser transpersonalen Art von Prozessarbeit zusammenzuführen. Das holotrope Atmen ist sozusagen die praktische Anwendung der transpersonalen Psychologie, ist eine Form praktischer Anwendung und wurde, wie gesagt, von Stanislav Grof begründet, der früher ja mit LSD gearbeitet hat und nachdem es verboten wurde, nach einer Möglichkeit Ausschau gehalten hat, wie er in ähnlicher Weise solche Bewusstseinszustände herbeiführen kann. Und so ist das holotrope Atmen auch entstanden.
Wie war denn Ihre erste Erfahrung? Können Sie sich noch daran genau erinnern?
Ja, meine erste Erfahrung war wirklich durchschlagend. Das hat mich dann motiviert, für den Rest meines Lebens hier diesen Weg weiterzugehen. Ich bin ja auch, neben dem, ich habe gesagt, als ich in dieser esoterischen Gruppe war, habe ich mich wieder entfernt, weil sie mir zu konservativ waren, weil Kritik nicht angebracht wäre. Ich bin auch ein kritischer Mensch und ich war ja damals ein junger Ausbilder, war auch in der Forschung etwas tätig und so weiter und habe die Dinge immer hinterfragt, auch bei Stanislav Grof. Auch beim holotropen Atmen war ich sicher einer von denen, die da drin auch immer wieder Dinge kritisch hinterfragt haben, aber dennoch sich voll und ganz darauf eingelassen haben. Und eine Schlüsselerfahrung war, als ich plötzlich eine furchtbare Enge in mir spürte und dann kamen 4, 5 Leute von außen und drückten auf mich, um diese Enge noch stärker in mir erlebbar zu machen.
Ah, das kenne ich auch. Das wird bei der psycholytischen Therapie wird das auch oft so gemacht.
Genau. Und dann entstand in mir ein ungeheurer Überlebenswille. Und ich fing an zu kämpfen und mich aus diesen Umklammerungen zu befreien. Und dann, als ich mich am Ende aus der Umklammerung befreit hatte, dann fühlte ich mich plötzlich ganz entspannt und locker und lag praktisch auf der Matte und fühlte mich von Energien durchflutet. Ich setzte mich aber gleich auf, ohne das noch weiter zu genießen und in mir spürbar werden zu lassen. Da kam Stan zu mir und sagte, magst du dich nicht noch ein bisschen hinlegen? Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich auch zu früh auf die Welt gekommen bin. Und hatte das Ganze dann auch als Geburtserfahrung, als einen Überlebenskampf in der dritten Matrix, wie man da so schön sagt. Also in der Zeit, wo der Fötus beginnt, ausgetrieben zu werden oder sich auszutreiben und was mit großen Drücken und unheimlichen Kämpfen in Verbindung stehen kann. Und mir wurde das klar und plötzlich roch ich einen Geruch nach Leder. Und mir war ganz unklar, wo das herkam. Aha. Weil im Gruppenraum hat niemand Leder getragen und es war auch kein Fenster offen, wo das hereinkommen könnte. Aha. Und dann sagte mir Stan, ich sollte mal nachfragen, rund um meine Geburt, was da war. Und dann habe ich bei meiner Mutter gefragt, und ich bin ja, wie gesagt, zu früh auf die Welt gekommen. Und meine Mutter hat am Tag der Geburt noch Lederhosen genäht und hat sie am Schoß liegen gehabt. Dann ist ihre Fruchtblase geplatzt, sie musste schnell ins Krankenhaus gebracht werden. 4 Wochen zu früh. Und damit war für mich relativ klar, und als sie mir das sagte nochmal, das wusste ich vorher nicht, dann ging es mir wie ein Licht auf. Und das war quasi wie ein Geburtszustand, irgendwas wiedererlebt, was möglicherweise damals in ähnlicher Form stattgefunden hat. Und das war für mich natürlich sehr eindrucksvoll. Ich hatte dann noch 2, 3 andere solche Erlebnisse, die für mich ganz klar gemacht haben, okay, da ist was dran, das bilde ich mir nicht nur ein. Ich habe das kommuniziert, die anderen haben es auch gehört, dass ich von Ledergeruch sprach und nirgends wurde etwas identifiziert, was damit in Zusammenhang stehen konnte und habe mich zu früh aufgesetzt. Und tatsächlich war meine Geburt auch sehr turbulent, sodass ich auch diesen Überlebenskampf spüren konnte. Und jetzt kommt die psychologische Bedeutung. Auch im Leben hatte ich immer das Gefühl, einen Überlebenskampf führen zu müssen. Und fühlte mich dann im Laufe der Zeit auch nach diesen Erfahrungen entspannter und ruhiger und hatte nicht mehr so irre Anforderungen an mich selbst, die mich so unter Druck gesetzt haben, wo ich meinte, ich muss das alles schaffen, ich muss das alles von mir alleine heraus auch bewerkstelligen. Und dann hat sich der Kreis geschlossen. Ja. Also es war die physiologische wie die psychologische Bedeutung dieser Erfahrung mir klar. Und dadurch lösten sich auch bestimmte Probleme, die mit dieser Erfahrung in Zusammenhang hingen.
So wie Sie das jetzt gerade gesagt haben und erzählt haben, auf jeden Fall sehr spannend, klingt es für mich so, als ob es hilfreich ist für einen selbst, wenn die Person sich auch mit den ganzen psychologischen Effekten und der Theorie dahinter auskennt. Oder würden Sie sagen, dass solche Atemerfahrungen auch funktionieren, wenn ich noch gar keine Ahnung habe?
Auf jeden Fall für die Teilnehmer ist es nicht vonnöten, dass sie irgendwelche Erfahrungen haben oder sich in diesem Fachgebiet auskennen. Da ist es nur wichtig, dass sie kommen und motiviert sind, über sich selbst mehr zu erfahren. Das ist die einzige Voraussetzung.
Okay.
Aber für die Begleiter und für Begleiterinnen ist es sehr wichtig, dass sie diese unterschiedlichen Facetten möglicher Kontexte einer Erfahrung auch kennen. Teilweise auch persönlich kennen, oder zumindest sich damit beschäftigt haben, so dass sie die Leute dann zureichend begleiten können.
Okay.
Dass sie dann auch unterscheiden können, was gehört zu dieser Erfahrung, was ist jetzt, ragt vielleicht aus früheren anderen Problemen damit hinein, wie kann die weitere Integration der Erfahrung erfolgen, etc. Solche Fragen stellen sich dann als Begleiter. Und da lege ich großen Wert darauf, für die Leute, die bei mir die Ausbildung zum holotropen Atmen haben, dass sie da umfassend für diese Arbeit vorbereitet werden. Sie müssen ein Verständnis haben für Spiritualität, für transpersonale Psychologie, für mystische Traditionen, aber auch für die herkömmliche Psychotherapie, für die moderne Psychologie, für die Philosophie. Man muss sie nicht überall exakt auskennen oder alles in sich aufgenommen haben, aber man muss sozusagen in diesen Fachgebieten navigieren können.
Verstehe. Das ist auch nicht so einfach, holotropes Atmen anzuleiten. Und Sie haben ja die Ausbildung, wie Sie gesagt haben, auch selbst bei Stanislav Grof auch unter anderem gemacht. Das wird mich mega interessieren, wann war das und wie war das so bei Stanislav Grof?
Also ich habe die Ausbildung 1985 etwa gemacht, in dieser Zeit bis 88 so. Und ich habe Stanislav Grof als einen sehr freundlichen, gütigen, geduldigen Lehrer erlebt, dem ich mich sehr gerne anvertraut habe, mit dem ich auch diskutieren konnte über Dinge, die ich anders sah oder wo ich vielleicht Unterschiede bemerkte. Hat man das dann auch in eine Widmung hineingeschrieben. Das ist ja auch immer wieder herausfordernd war. Aber ich habe ihn auch als sehr offen erlebt, sehr interessiert für alles, was in der Welt geschieht und immer wieder bezogen auf das Transpersonale oder ein spirituelles Weltbild, hat sich auch für Spiritualität sehr interessiert, kannte ja auch Muktananda aus dem Siddha-Yoga oder Guru Mai beispielsweise. Und er war für mich ein wichtiger, guter, möchte sagen herausragender Lehrer.
Okay.
Und ich habe mich von ihm einfach gut begleitet gefühlt und habe mich auch zutiefst anvertrauen können.
Das ist natürlich das Wichtigste.
Ja, ja.
Sich darauf anvertrauen.
Das ist dieses Gefühl, auch wenn Leute zu mir kommen und Vertrauen zu mir empfinden, das ist auch eine Verantwortung, die wir haben. Mit diesem Vertrauen gut umzugehen, weil sie brauchen Vorschussvertrauen, wenn sie sich in diese Arbeit einlassen. Und dadurch, dass die Leute von mir wissen, dass ich eine Ausbildung habe als Psychotherapeut, auch dort Ausbilder bin, dass ich im klinischen Bereich gearbeitet habe, da kommt diese Krankenhausleitung und die Psychiatrie wertvoll hinzu. Die Leute lesen das und wissen, aha, der kennt sich auch in diesem Bereich aus und hat gleichzeitig, geht einen spirituellen Weg und ist gleichzeitig in der transpersonalen Psychologie zu Hause.
Ja.
Und dann merke ich, dann haben die Leute Vertrauen.
Ja.
Und ich spüre in mir die Verantwortung, dem Vertrauen auch gerecht zu werden und nicht versuchen, irgendetwas, was ich glaube, was richtig ist, den Leuten aufzuoktroyieren, sondern ich beschreibe mich immer als Assistent des Prozesses der Leute, um hier Unterstützung zu geben, dass sie zu dem kommen, was aus ihrem tiefsten Inneren sich zeigen möchte.
Und sowas kommt ja durchaus vor bei diesen Sitzungen. Vielleicht macht es jetzt auch mal Sinn, so eine holotrope Atem-Session. Vielleicht können Sie die einfach mal so ganz faktisch kategorisieren, beschreiben. Wie fängt das von Anfang bis Ende ungefähr statt?
Wir stellen uns vor, wir sitzen in einem Gruppenraum mit etwa 30 Teilnehmern.
30, okay. Wie viele Begleiter?
Und ich habe dann etwa 3 bis 4 Assistenten.
Aha.
Also 30 Teilnehmer, 3 bis 4 Assistenten.
Mhm.
Und dann kommen die zum ersten Mal in so ein Seminar. Und am Anfang geht es darum, sich kennenzulernen und auch vielleicht kurz darzulegen, was führt mich zu dem Seminar, was sind meine Erwartungen etc. Der nächste Schritt ist, werden die Leute darauf vorbereitet, auf die Atemsitzung. Ein Mitarbeiter von mir oder ich selbst erkläre den Leuten, wie eine Atemsitzung abläuft. Und sie können dann auch Fragen stellen, sodass ich Ergänzendes darlegen kann, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Sodass sie ein Gefühl von Sicherheit oder Vertrauen schon mal aufbauen können. Aha, da wird mit offenen Karten gespielt. Mir wird erklärt vorher, was getan wird, bevor ich mich überhaupt auf den Prozess einlasse. Da mache ich meistens am Abend noch eine Übung zum Ankommen, dass sich die Leute vielleicht auf den Boden legen, sich spüren, dann sich öffnen für die inneren Prozesse, ruhiger werden und auch wieder Vertrauen in ihren Prozess entwickeln. Und am nächsten Tag, wenn wir die erste Atemsitzung haben, dann stellen sich die Leute erstmal in einen Kreis auf und dann bilden sich Paare. Denn Atemsitzungen werden immer paarweise durchgeführt, aha, aber im Raum. Und einer von dem Paar ist der Erfahrene und der andere sitzt daneben ungefähr in einem halben Meter, Meter Abstand und schaut auf den Erfahrenen. Wenn der etwas braucht, auf die Toilette muss, führt ihn zur Toilette. Wenn er Handtuch braucht oder Decke braucht, reicht er ihm diese. Oder vielleicht manchmal ist es erforderlich, dass der Erfahrene die Hand ausstreckt, dann nimmt der Begleiter die Hand und hält sie vielleicht für einen Moment. Es sind keine therapeutischen oder fachmännischen Interventionen, die der macht. Es ist wie sozusagen so eine schützende Sorge eines Mitmenschen, eines guten Freundes, der daneben sitzt und wohlwollend deine Erfahrung begleitet. Es kann auch sein, wenn jemand der Kleenex braucht, da holt er den Pack Kleenex, reicht es, oder am Ende, wenn man malt, die Farben und den Malblock etc. Es praktisch richtet solche Hilfsdienste aus, sodass sich der Erfahrene nicht drum kümmern muss. Und dann wird der Raum abgedunkelt und der Erfahrene legt sich auf die Matte, ist alles vorbereitet, hat vielleicht 2, 3 Matratzen, auf denen er liegt. Polster, Kissen, Decken sind alles in der Umgebung, sodass alles gut abgepolstert ist und seine Erfahrung, auch wenn sie dann Bewegungen hat etc., gut durchführen kann. Aber die Erfahrung findet auf dieser Arbeitsinsel statt. Also werden solche Arbeitsinseln eingerichtet. Und dann führe ich eine Entspannungsübung durch, um den Menschen noch mehr auf die Erfahrung vorzubereiten. Und am Ende der Entspannungsübung leite ich den Erfahrenen an, einfach schneller und intensiver zu atmen.
Okay.
Ohne bestimmte Technik. Also muss nicht im linken Nasenloch ein- und im rechten ausatmen, sondern einfach schneller, intensiver, dynamischer, kraftvoller
atmen. Geben Sie das dann so vor, atmen Sie dann vor so ein bisschen.
Das zeige ich in der Einführung, wie man das macht.
Aha.
Also in dieser Einführungssitzung. Und dort weise ich nur an, und jetzt schneller, intensiver, dynamischer atmen. Und alles geschehen lassen, was geschieht. Also wenn jetzt Gefühle auftauchen, sie einfach zulassen. Tränen können kommen oder jemand möchte schreien, der schreit. Jemand möchte sich bewegen, der bewegt sich. Und gleichzeitig mit der Anweisung zum schnelleren Atmen wird evokative Musik gespielt. Das ist also Musik, die diesen veränderten Bewusstseinszustand unterstützt. Das ist am Anfang eher so schnellere Musik wie Trommelmusik oder irgendwelche Synthesizer-Musik, wo dieses Atmen nochmal unterstützt wird. Dann mehr so epochale Musik, ethnische Musik, klassische Musik im Mittelteil und am Ende eher ruhigere Musik oder etwas ausklingende spirituelle Musik wie Mantren oder Chöre, religiöse Chöre etc. Und man muss sich das so vorstellen, die Menschen liegen im Raum, da wird schneller geatmet, da wird geschrien, da wird geschneuzt. Der eine ist ganz in sich versunken, der andere bewegt sich, also es ist ein
wildes Durcheinander.
Buntes Geschehen im Raum. Und wir als Begleiter gehen durch den Raum und helfen dort, wo jemand Unterstützung braucht. Wir sagen das schon von Anfang an, wir sind einfach da, wenn jetzt jemand beispielsweise mit den Fäusten auf die Matte schlägt und dann gehen wir hin und sagen, okay, vielleicht ein bisschen stärker, oder ein bisschen intensiver oder geben den Ton mit dazu, machen da oder dort, wenn Spannungen auftreten im Körper oder wenn jetzt Krämpfe auftreten, wie die Pfötchenstellung, die so bei Hyperventilation auftreten kann oder andere Spannungen in verschiedenen Gliedmaßen, geben da Unterstützung, um diese lösen zu können. Aber im Wesentlichen lassen wir den Erfahrenen in seinem Prozess. Und es kann 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden gehen. Wir haben da keine Zeitbegrenzung.
Aha.
Der Atmende ist dann fertig, wenn er sich fertig fühlt.
Aha.
Und wenn jetzt jemand nach 1,5 Stunden sich fertig fühlt, dann verlässt er den Raum und die anderen sind weiter im Raum. zusammen mit seinem benennenden Sitter, der als Beisitzer dabei ist. Und jetzt ist die Anweisung so, dass die Menschen alles zulassen, was in diesem inneren Geschehen sich zeigt. Wenn Themen kommen, wenn Gefühle kommen, geh tiefer in das hinein, was ist. Und lass es zu. Das ist das Credo dabei. Nichts weiter. Also mit der Idee, wenn das, was im Innersten in uns vorgeht, sich zeigen kann, dann kann es sich auch lösen und der Mensch kann sich auch öffnen. Mhm. Und da können ganz unterschiedliche Erfahrungen stattfinden. Der eine hat vielleicht ähnliche Erfahrungen, was er vielleicht in der Psychotherapie bearbeiten möchte oder früher bearbeitet hat, dass er plötzlich seinen Vater vor sich sieht, wütend ist auf den, weil er so doktrinär oder so autoritär war und dann seine Wut rausschreit. Der andere sieht sich vielleicht in einem Gitterbettchen, das ist auch eine Erfahrung, sieht wieder, wie die Mutter ins Gitterbettchen spuckt und hat plötzlich Ohnmachtsgefühle, fühlt sich allein, verlassen, nicht geschützt. Und erlebt diese Gefühle ganz in der Tiefe seiner Seele. Je mehr und je tiefer wir das erleben können, desto leichter kann es sich dann lösen. Aber nicht nur solche problematischen Themen können sein. Es können auch Geburtserfahrungen sein, wie ich es vorher von mir geschildert habe. Oder Erfahrungen aus dem pränatalen Bereich praktisch. Jemand sieht sich, oder vielleicht noch weiter zurück, jemand hat seine Zeugung miterlebt. Und sieht plötzlich die Mutter und den Vater, was daran genauso wahr ist oder nicht, ist damit nicht beantwortet. Aber solche Bilder können auftauchen. Oder jemand sieht sich praktisch dann in einem Fruchtbarkeitsritual in Afrika. Wie eine Frau hat das miterlebt in der Erfahrung und fühlte dann, sie kann die Fesseln ihrer Weiblichkeit ablegen und fühlte sich als Frau dann befreit. Oder jemand hat sich als Krieger erlebt und hat dann zu seiner Männlichkeit mehr gefunden. Also da kann vieles sein, auch von entfernten Orten oder entfernten Zeiten. Jemand erlebt sich im Mittelalter oder jemand erlebt sich auf einem anderen Kontinent oder erlebt sich bei einem Schamanenritual in Peru beispielsweise. Das sind alles Erfahrungen, die ich aufzählen kann. Auch so parapsychologische Erfahrungen. Jemand hat plötzlich gesehen, eine Computertomographie wurde gesehen. Und wie er nach Hause kam, hat genau zu dieser Zeit sein Vater einen Hirnschlag erlitten. Auch sowas ist möglich. Oder jemand kann den eigenen Tod in dieser Erfahrung nochmal durcherleben. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum bis hin zu mystischen Erfahrungen, spirituellen Erfahrungen. Kann jemand sein, dass plötzlich überströmt wird von tiefer und intensiveren Liebesgefühlen. Und zwar nicht nur seiner geliebten Person gegenüber, sondern allen Menschen gegenüber, dem Sein gegenüber. Und plötzlich alles umarmen könnte oder sich verbunden fühlt mit allem. Auch solche Erfahrungen sind möglich. Oder jemand hat Kontakt mit einer mystischen Figur wie Jesus oder mit einem Guru oder einem Meister. Ja. Und empfängt innere Anweisungen. Ja, also das kann alles in der Zeit erlebt werden.
Ja, ja, ja.
Und am Ende, wenn der Erfahrene zurückkommt, dann achten wir besonders drauf, ob er sich in Ordnung fühlt. Es kann sein, dass noch etwas schräg ist oder jemand noch das Gefühl hat, na, ich fühle mich noch nicht so gut, um ganz zurückkommen zu können. Dann schlagen wir vor, noch ein bisschen hinzulegen, bis sich alles sozusagen beruhigt hat. Jetzt kann es aber sein, dass jemand noch körperliche Spannungen hat, im Rücken praktisch noch sich angespannt fühlt oder im Bauchbereich. Dann helfen wir noch mit intensiver Körperarbeit nach, auch diese Spannungen zu lösen. Dann kann sich auch noch mal ein weiterer Prozess ergeben. Und das Zentrale ist, vielleicht darf ich das noch sagen, das habe ich am Anfang nicht gesagt, das Atmen ist wie ein Türöffner, ein Einstieg, ist wie bei LSD, ist ein Einstieg, die Tür wird geöffnet und wie lange dann jemand schneller atmet, ist ganz unterschiedlich. Das Entscheidende ist, dass jemand dadurch durch das schnellere und intensivere Atmen und durch die innere Öffnung dann von seinem Prozess abgeholt wird. Und es kann dann sein, dass jemand fast gar nicht mehr atmet, weil er sich tot fühlt oder so etwas. Aber das gehört dann alles zum Prozess. Also das ist nur eine Einstiegshilfe, um sozusagen das, was in mir sich zeigen möchte, zeigen lassen zu können.
Ja, sind Schlüssellöcher, so Türöffner.
Ja, genau.
Sehr spannender war ich. Also erstmal musste ich die ganze Zeit denken, ist ja eigentlich wie eine psychedelische Erfahrung. So.
Ja.
Ist ja eigentlich recht ähnlich. Ich möchte, bevor ich aber in das Thema jetzt reingehe, möchte, also Psychedelika, möchte ich jetzt nochmal das Körperarbeit, weil das höre ich auch immer wieder. Mhm. Vielleicht auch das, was Sie ja vorhin beschrieben haben, Sie haben sich in so einer Enge gefühlt und dann haben sich Leute um Sie rum und dann kommen Sie raus. Was ist denn jetzt eigentlich Körperarbeit? Wenn ich jetzt jemanden sehe, egal ob es bei einer psychedelischen oder einer Atemreise ist, wenn ich da jetzt eine Person sehe, die...
Ja.
Ja, das ist halt die Frage. Wie erkenne ich, dass eine Person Körperarbeit braucht und was ist Körperarbeit?
Ja, genau. Sie müssen sich vorstellen, dass manchmal Prozesse sich melden und nicht vollständig zeigen können. Und Körperarbeit hilft, dass sich etwas, was sich meldet, vollständig zeigen kann. Wenn jemand schreit und man merkt, er hält was zurück, dann unterstütze ich ihn, indem ich sage, probier's noch lauter. Wenn jemand gegen etwas drückt, aber so zaghaft ist, dann drücke ich vielleicht dagegen, um das zu verstärken, sodass sich das stärker zeigen kann. Also wir wollen die innewohnende Intensität eines körperlichen Impulses so unterstützen, dass er sich voll und ganz zeigen kann.
Ja, verstehe.
Das ist die Grundidee dabei. Jetzt, wie kommt man dazu? Das Erste ist, dass ein Erfahrener sagt, ich habe da und dort eine Spannung.
Aha.
Und bitte unterstütz mich. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir im Raum rumgehen, dass wir dann bemerken, jemand drückt sozusagen gegen die Wand mit seinem Kopf, braucht aber ein bisschen mehr Widerstand und einen besseren Widerstand. Dann setzen wir uns hin und halten ihn und unterstützen ihn, den Druck noch zu verstärken. So wie ich von meiner Geburtserfahrung erzählt habe, sodass ich das zeigen kann.
Ja.
Das ist das eine, das nennen wir katalytische Körperarbeit oder dynamische Körperarbeit, indem wir etwas verstärken, sodass sich etwas stärker zeigen kann, was sich meldet oder was sozusagen an der Oberfläche ist. Und dann gibt es auch noch nähernde Körperarbeit. Jemand fühlt sich ganz verlassen und weint und hebt die Hand und ruft, komm, setz dich her und ich nehme den in den Arm oder lieg mit dem ganz eng beieinander, sodass vielleicht etwas, was früher gefehlt hat, an Wärme, an Unterstützung, an Support, hier nachgeholt werden kann. Da können tiefgreifende Verletzungen heilen. Aber wichtig ist, wir unterstützen jemanden mit Körperarbeit, wenn er das möchte. Wenn wir das Gefühl haben, da könnte etwas brauchen, fragen wir vorsichtig nach und gehen sofort wieder zurück, wenn wir spüren, dass es im Augenblick störend sein könnte oder derjenige nicht braucht. Und wir sagen eher, in der zweiten Hälfte der Erfahrung ist es vielleicht mehr erforderlich als in der ersten Hälfte, wenn die Leute in die Erfahrung gehen. Wir versuchen immer, entlang des Prozesses dem Erfahrenen so zu assistieren, dass er das erleben kann, was für ihn im Augenblick bereitsteht. Und das ist die Grundidee dabei. Und nicht irgendwas aufzuoktroyieren, wir wissen, dass du das jetzt brauchst, weil du so und so reinschaust. Das machen wir nicht.
Verstehe.
Sondern wir nähern uns langsam an. Und wenn wir merken, da ist ein verdecktes Nein, dann gehen wir sofort wieder zurück. Es ist ein Angebot, eine Option, die jemand haben kann. Es kann aber auch eine Atemsitzung ohne jede Körperarbeit von außen verlaufen. Bitte jemand in den Prozess, ist am Ende fertig. Und dann, wenn man fertig ist, das habe ich noch vergessen, und jemand fühlt sich in Ordnung und möchte sozusagen zurückkehren, Dann legt er noch einen Malblock vor sich hin. Der Raum ist abgedunkelt. Jeder hat so ein kleines Kerzchen, so ein Kerzenschein. Musik spielt im Hintergrund. Das ist eine wunderbare und sehr schöne Atmosphäre. Und dann malt jemand einfach noch aus sich heraus intuitiv, was er gerade malen möchte. Da gibt's keine Vorgabe. Das können innere Bilder sein von der Erfahrung oder kann auch was anderes sein, was er da gerade malt. Mhm. Und dann ist die Erfahrung abgeschlossen und dann fragen wir nochmal, fühlst du dich in Ordnung? Wenn dann wieder ein Ja kommt, dann sagen wir dann, okay, wir sehen uns wieder um die Zeit, wo wir uns zusammensetzen und unsere Erfahrungen besprechen.
Habt ihr da ein Wochenende zusammen an einem Ort oder wie läuft sowas ab?
Ja, an einem Ort. Wir sind da beispielsweise vom Freitagnachmittag bis Dienstagmittag zusammen, 5 Tage. Mhm. Da hat jeder Erfahrene, also in meinen Seminaren, es gibt auch Wochenendseminare, wo eine Atemsitzung stattfindet. Bei uns kann jeder 2 Atemsitzungen als Erfahrener und 2 als Sitter mitmachen. Aha. Also, weil wir, und dann, daneben gibt es natürlich noch tägliche Meditationen in der Früh vorm Frühstück, Rituale, die wir dann auch durchführen, plus Aufarbeitungsgruppen in kleinen Gruppen, die dann meine Mitarbeiter besuchen, in denen die Erfahrenen dann über ihre Erfahrung sprechen. Und man versucht herauszufinden, was davon kann für die Transformation deines Wesens wichtig sein und was möchtest du gerne in den Alltag bringen als neue Erfahrung für dein Leben.
Also die Integration.
Ja, eine Integrationsarbeit. Darauf legen wir ganz großen Wert. Und nach den Kleingruppenintegrationen gibt es dann noch eine Großgruppenintegration, wo dann jeder nochmal schauen kann, gibt's noch etwas, was für mich offen ist? Gibt's noch einen Rest? Möchte noch irgendwas fragen? Dann gibt's auch noch die Gelegenheit. Und diese Großgruppenintegration, die leite dann immer ich. Wie gesagt, die Kleingruppenintegration, da gehen dann meine Mitarbeiter hin. Da gibt's 4, 5 Kleingruppen oder 6, die dann besuchen.
Verstehe. Also wie gesagt, es klingt für mich auch echt so, hat sehr viele Parallelen mit Psychedelika. Vielleicht können Sie mal auch jetzt, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen lassen Sie uns mal ins letzte Themengebiet jetzt rein. Mehr schafft man nicht. Und das ist Atmen und die psychedelische Erfahrung.
Ja.
Zum Start, wie sehen Sie denn die psychedelische Erfahrung? Was sind Ihre Erfahrungen und welchen Stellenwert geben Sie der psychedelischen Erfahrung?
Also ich finde, dass Albert Hofmann, der das LSD erfunden hat, und auch die Schamanen, die mit Pilzen arbeiten, einen wunderbaren Weg geöffnet haben, um mit veränderten Bewusstseinszuständen in Kontakt zu kommen und Transformation, Entwicklung und Heilung zu unterstützen. Das mal so ganz generell gesagt. Vorher habe ich schon erwähnt, das holotrope Atmen schafft eine ähnliche innere Struktur wie psychedelische Drogen oder Substanzen. Es gibt aber ganz feine und wichtige Unterschiede, die ich hier kurz benennen möchte. Der erste feine und wichtige Unterschied ist, dass beim holotropen Atmen, wir nennen es die innere Weisheit oder das, was uns führt, auch den Prozess führt. Und der Prozess in der Regel den Klienten nicht überfordert, sondern das bereitstellt, was in der Zeit seines Lebens verkraftbar ist. Und da spielen mehrere innere Integrationstendenzen eine Rolle. Weil das Atmen eine natürliche Methode ist, und uns Gott gegeben ist und vorgegeben ist, zwingt es sozusagen den Organismus und das Bewusstsein nicht, sich zu öffnen, wenn es sich nicht öffnen möchte. Es kann sein, dass jemand in der Atemsitzung Zeit braucht, um die Kontrolle aufzugeben und sich zu öffnen und vielleicht die ersten 3, 4 Sitzungen sagt, ich habe gar nicht viel erlebt, dann ist das Thema. Was bedeutet es? Was hindert dich? Was engt dich ein? Jetzt bei Substanzen haben wir natürlich die Problematik, dass die Dosis, die Erfahrungstiefe und Intensität mitbestimmt. Und zwar unabhängig von den inneren Instanzen. weil die Dosis als ein physiologischer Eingriff natürlich stärker ist als unsere inneren Widerstandskräfte. Und da haben wir ein gewichtiges Problem, dass es natürlich dann Leute gibt, die das, was sie dort erleben, nicht verarbeiten oder integrieren können und nicht damit gut leben können, wenn sie keine entsprechende Betreuung haben. Auch manchmal hängen bleiben, dann in paranoide Zustände kommen etc. Aber das hing auch oft damit zusammen, dass die Gruppensituation, in denen das praktiziert wurde, dass die vielleicht nicht angemessen vorbereitet wurden. Da gibt's mehrere Faktoren, die mit der Rolle spielen. Ich möchte damit nicht die Substanz als solche entwürdigen, sondern sage nur, durch diesen physiologischen Eingriff kann es sein, dass jemand durch die Erfahrung überfordert wird und die Erfahrungen nicht mehr verarbeiten kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ein zweites, was ich herausgefunden habe, dass Menschen, die mit Substanzen gearbeitet haben, sich in der Folge nur noch zutrauten, in veränderte Bewusstseinszustände zu kommen, wenn sie Substanzen nehmen. Und damit gebunden sind innerlich und andere Möglichkeiten der Bewusstseinsöffnung vielleicht nicht so sehr mehr wahrgenommen haben. Das trifft nicht auf alle zu, aber auf etliche. Ich kenne ja viele Menschen.
Ja.
Der dritte Punkt ist, weshalb ich das nicht begleiten werde, ist mal diese Punkte jetzt. Ich selber habe Erfahrungen damit und kenne viele Menschen, die auch bei mir waren. Und ich kriege manchmal einen Anruf, dass jemand sagt, oh Silvester, wir haben alles vorbereitet, komm zu uns an den und den Tag, hast du Zeit, wir zahlen dich und so weiter. Heißt, sie haben den Stoff etc. Und ich sage nein. Warum sage ich nein? Weil ich neben diesen anderen Gegengründen, die ich eben genannt habe, auch nicht mit dem Legalitätsproblem in Kontakt kommen möchte. Und zwar, ich möchte Menschen ja unbestechlich begleiten können. Ich möchte nicht, dass ich darauf angewiesen bin, dass Menschen darüber schweigen, was ich mit ihnen getan habe. Jetzt ist es passiert, ich habe eine Anästhesistin begleitet, die selber mit Klienten, die hat in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und die hat dann privat mit Klienten mit LSD gearbeitet. Dann eine dieser Klienten hatte schwerwiegende psychische Probleme. Das wurde nicht genügend aufgearbeitet. Sie war überfordert von dem. Und was ist passiert? Sie ist an die Uniklinik in Heidelberg und hat es dort gemeldet. Und der Ärztin wurde die Approbation fast entzogen. Sie hat es dann mit Rechtsanwälten noch hinbekommen, dass es nicht der Fall war. Und zwar auf Beschwerde der Klientin, mit der sie keinen Kontakt mehr haben konnten. Solche Probleme, dass ich darauf angewiesen bin, dass die erfahrenen Klienten nichts davon berichten oder mich nicht kritisieren dürfen oder das oder jenes. In so eine Lage möchte ich nicht kommen. Deshalb würde ich es selber nicht begleiten, auch wenn ich viele Menschen gesehen habe, denen die Substanzen die Tür geöffnet haben und die einen wunderbaren weiteren Weg gegangen sind.
Ja, das ist interessant, was so der Platz psychedelischer Substanzen sein wird in der Gesellschaft und vielleicht dann auch in dem Zug, was ist der Platz vom holotropen Atmen. Also ich meine, die ganzen Studien, die ja aktuell stattfinden, finden vor allem mit Psychedelika statt, wahrscheinlich, weil es einfach einfacher ist.
Ja, weil es einfach ist, ja. Und das ist aber eine Krux, ja. Weil es sozusagen die innewohnenden Widerstände schnell überwunden werden, aber sie bleiben im Leben erhalten. Man öffnet sich zwar dann für die Erfahrung, aber es entsteht dann so ein Dualismus von dem, was ich im LSD-Raum erlebe und wie ich mein Leben führe, weil bestimmte Mechanismen dann nicht bearbeitet wurden. Und das kann das Problem sein damit. Und deshalb ist das holotrope Atmen vielleicht für die Leute ein bisschen komplexer, um den Einstieg zu gewinnen, weil sie mit mehr Kontrollzwängen konfrontiert sind oder weniger leicht die Kontrolle aufgeben können. Aber andererseits, wenn man das mit bearbeitet und es gelingt, dann in der Zeit, dann hat dieser Mensch natürlich, gelingt es auch im Leben leichter. Und kann dann besser und transformativer auch mit dem, was er erfahren hat, umgehen.
Ich sehe das ja auch immer wieder im psychedelischen Sektor, dass die Menschen oft nach einer sehr intensiven Erfahrung suchen, sich aber dann im Leben nicht so viel ändert. Deswegen bin ich ja auch der Freund und sage, das ist kein Rennen. Es geht jetzt nicht darum, eine mega hochdosierte Erfahrung zu machen und dann war's das, sondern ich sehe das auch so wie so eine Treppe, die du hochgehen musst.
Genau.
Und du musst es schrittweise lernen.
Du musst sie immer gehen, ja.
Ja, leider.
Am Ende entscheidet sich die Wirkung einer Methode im Alltag. Wie viel an Veränderung, wie viel an Achtsamkeit, wie viel an Freiheit, wie viel an Unabhängigkeit, an Autonomie kann ich im Alltag leben? Und wenn ich in mir seine Dichotomie aufbaue, hier die Inselerfahrung, es ist wie ein Urlaub und dort der schnöde Alltag, dann wird die Spaltung innerlich vertieft. Und es geht ja letztlich darum, dass unser Leben segensreicher, besser, innerlich offener und mitfühlender wird.
Ja, gut gesagt. So, die psychedelische oder die holotrope Erfahrung ist eigentlich egal, letzten Endes. Ja. Ich will eigentlich nur, dass mein Leben besser wird.
Ja, ich will Erfahrungen machen mit mir selbst. Ich will besser leben. Ich will Konflikte konstruktiver lösen können. Ich will beziehungsfähiger werden. Ich will mich mehr dem, was über mich hinausgeht, öffnen können. Und ich möchte am Ende meines Lebens auf ein Leben zurückblicken können und sagen können vielleicht, ja, es war ein gutes Leben. Mit all seinen Schwankungen, mit all seinen Krisen, mit all seinen Defiziten, mit all seinen Störungen.
Schön, ja. Ein gutes Abschlusswort, Herr Weich. Ich glaube, das kann sich jeder mitnehmen und jetzt anfangen, sein Leben genauso zu leben.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, ja.
Gerne, wenn Sie jetzt zum Ende vielleicht einfach noch den Zuhörern sagen, wenn sie auch bei Ihnen auf eine Sitzung kommen wollen oder mehr über Sie erfahren wollen, vielleicht, wo erreicht man Sie denn?
Einfach auf meine Homepage gehen, www.walchnet.de. Da finden Sie vieles, da finden Sie Vorträge von mir, Übungen von mir, sich auch darauf einlassen können und auch die Seminarangebote, die aktuellen Seminarangebote, dann viele Radiointerviews, Artikel, Zeitungen etc. Alles, was mit diesem Thema zusammenhängt. Es ist nicht nur, meine Homepage ist nicht nur eine Werbe-Homepage, sondern auch, da gebe ich auch sehr viel den Leuten, die sie besuchen.
Schön. Werden wir verlinken. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Und da bin ich wieder. Schön, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, du hattest eine gute Reise und hast einiges mitnehmen können. Für mich war es auf jeden Fall wieder super spannend, dieses Gespräch, weil ich endlich auch genau verstanden habe, wie so eine holotrope Atemsitzung denn genau abläuft. Und ich bin jetzt ja sehr gespannt darauf, das auch mal bald wieder machen zu können. Also ich hatte ja bisher nur eine andere Atemsitzung und deswegen freue ich mich darauf, neben psychedelischen Substanzen sich mehr damit zu beschäftigen. Das war's für heute. Wenn du Spaß mit unserem Podcast hast und uns vielleicht eine Bewertung auf iTunes geben könntest, da wären wir dir sehr, sehr dankbar. Das würde uns mega weiterhelfen, mit unserem Message noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie am Anfang bereits erwähnt, wenn du nicht nur Zuhörer oder Zuhörerin bleiben möchtest, sondern wirklich mitsprechen möchtest, dann komm doch mal in unsere Facebook Set und Setting Community. Der Link ist unten, findest du gleich in der Podcast-Beschreibung. Und ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin sage ich ciao, dein Jascha.